fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Heute geht es um ein Thema, das mal nicht ganz streng medizinisch ist. Es geht nämlich um Beziehung und Erziehung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts Die Kinderdocs. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin und Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen in Hamburg.
Hallo.
Claudia. Und liebe Charlotte, Dr. Charlotte Schulz, sie ist auch Kinderärztin natürlich und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Ja, hallo.
Mein Name ist Insa Gall, ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt. Ich muss mal ein ganz bisschen ausholen am Anfang. Als wir vor einem Jahr etwa noch etwas mehr überlegt haben, dass wir so einen Podcast machen wollen, da stand dahinter die Beobachtung von euch, dass Eltern etwas verlernt haben, die Kompetenz, die medizinische Befindlichkeit ihres Kindes richtig einzuschätzen. Das war so etwas, was ihr beobachtet habt. Ihr wolltet mit diesem Podcast, wollen wir Sicherheit geben bei ganz vielen verschiedenen Themen, wie Eltern damit umgehen können. Und das wollen wir heute ein bisschen auch auf das Thema Beziehung und Erziehung ausweiten. Da sind Eltern ja auch vor einer ganz großen Herausforderung, die vielleicht noch ehrlicherweise deutlich größer ist als die oftmals der Krankheiten von Kindern. Viel ist ja die Rede derzeit von bedürfnisorientierter Erziehung. Und vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen einordnen. Worum geht's überhaupt? Wie kompetent sind Eltern? Ist das der richtige Weg? Gibt es den richtigen Weg für alle? Und was beobachtet ihr so in euren Praxen?
Ja, das machen wir sehr gerne. Also zunächst, es gibt ja natürlich wirklich sehr viele verschiedene Wege nach Rom, sagen wir mal so. Es gibt verschiedene Erziehungsstile. Und wir wollen hier heute nicht propagieren, dass einer dieser Erziehungsstile der richtige für alle Eltern ist. Das vielleicht schon mal vorweggenommen. Wir wollen aber schon darauf hinweisen, dass es Erziehungsstile gibt, die aus Sicht der allermeisten Fachmenschen nicht günstig sind. Das sind die Extreme im Prinzip. Am einen Ende der sogenannte autokratische Erziehungsstil, wo Eltern eigentlich Kinder, deren Bedürfnisse gar nicht mit im Blick haben und alles eigentlich vorgeben und es sehr viel gearbeitet wird mit Regeln und Strafen und eigentlich nur Grenzen gesetzt werden, aber nicht so richtig geguckt wird, was braucht jetzt das Kind oder was könnte das Kind gerade fühlen, meinen, denken. Das ist sicherlich nicht so ein empfehlenswerter Weg. Und auch am anderen Ende des Spektrums gibt es das, was schon lange Zeit als Laissez-faire-Stil bekannt ist, wo Eltern eigentlich gar nicht steuern, überhaupt nicht, und das Kind mehr oder weniger sich selbst überlassen ist. Das führt auch zu ganz großen Problemen. Irgendwo dazwischen liegt sicher die Wahrheit. Und heute nimmt man dieses Wort bedürfnisorientiert sehr stark in den Blick, sollte aber dabei berücksichtigen, dass das Bedürfnis aller in der Familie gemeint ist. Also bedürfnisorientiert heißt nicht, man guckt, was das Kind braucht und das ist dann das Einzige, was zählt. Das muss man sich auch klar machen. Und was wir heute vielleicht vorweg sagen können, ist, die allermeisten Familien sind sich in dem Ziel, was sie erreichen möchten, wenn sie ihr Kind erziehen, relativ einig. Nicht so einig ist man sich darüber, wie der Weg dahin sein könnte. Das Ziel soll bei den allermeisten übereinstimmend sein, dass wir Kinder zu verantwortungsvollen, selbstbewussten, also Menschen mit gutem Selbstwertgefühl, Menschen erziehen, die Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben, die ihre Stärken kennen, die mit ihren Schwächen klarkommen, die sich mit guter Sozialkompetenz in Gruppen einbringen können, empathisch auf andere einwirken, rücksichtsvoll sein können, aber auch für ihre Meinung einstehen können, die sozusagen gut im Leben angekommen sein können, wenn sie erwachsen sind und selbstständig leben können. Glücklich und selbstständig. So, und dafür wollen wir hin.
Dafür brauchten Sie auch ein bisschen Orientierung, oder?
In der Tat.
Das sind ja sehr, sehr hehre Ziele, die wir wahrscheinlich alle für unsere Kinder haben. Und man muss sich jetzt, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass das etwas ist, was wir am Ende erreichen wollen, wenn unsere Kinder erwachsen sind. Und dass unsere Kinder einen langen Weg mit uns gemeinsam.
Und wir sind alle drei Mütter und ja, wir wissen, dass wir auch nicht alles richtig gemacht haben. Und kein Elternteil, glaube ich, macht in der Erziehung alles richtig.
Nobody's perfect.
Ja. Und dass bestimmte Dinge einfach auch in bestimmten Lebensphasen noch nicht erreichbar oder erzielbar sind. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Wenn wir ein bisschen gucken, wie fängt das alles an, dann sehen wir die ganz jungen Familien mit den Neugeborenen, mit den Babys. Und in dem Fall ist es ganz klar natürlich bedürfnisorientiert bezogen auf die Bedürfnisse des Kindes.
Das möchte schlafen, ja, trinken, hat Hunger,
genau,
hat eine nasse Windel.
Es geht um die existenziellen Bedürfnisse.
Nähe.
Ja,
mhm,
genau darum. Und da sind Eltern gut beraten, wenn sie sich daran orientieren, diese Bedürfnisse tatsächlich zu befriedigen und diesem Kind sozusagen auf die Weise entgegenzukommen. Und dann muss man natürlich so ein bisschen gucken, wann kommt der Moment, wo sozusagen diese wichtige Phase der Bindung und dieses Beziehungsaufbaus, irgendwie diese ganz enge kleine Kernfamilie, wo kommt der Moment, wo ich das erste Mal eigentlich so ein bisschen eingreifen muss und nicht alles nach den Bedürfnissen des Kindes orientiere?
Und wann ist der Punkt? Das ist ja eine total interessante Frage.
In dem Moment, wo man zwischen Bedürfnissen und Wünschen unterscheiden kann.
Mhm.
Und das muss man vielleicht mal sagen.
Das klingt passiert, also, ja.
Ja. Wenn ich hungrig bin, habe ich das Bedürfnis zu essen. Wenn ich 3 Schokoriegel möchte, dann sind das meine Wünsche. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das erste Mal denkt, ist das hier ein Bedürfnis oder ist das ein Wunsch? So, da muss man irgendwie kurz mal innehalten. Und das ist aber auch so ein Moment, wo ganz viele Eltern bei uns in der Sprechstunde sagen, ich glaube, ich habe den Punkt verpasst.
Mhm.
So, oder, jetzt ist wirklich mal Zeit, dass wir so ein ganz bisschen Orientierung geben. So, und das ist sicher so roundabout in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, dass das so losgeht, zwischen 6 und 12 Monate, dass Eltern, und das ist uns ganz wichtig, hier nicht sagen, dass wir sagen Regeln und Grenzen, sondern es geht um Orientierung und die brauchen Kinder ganz, ganz wichtig.
Ja, die brauchen sie auch, um Urvertrauen
dringend
aufzubauen.
Ja,
und
genau.
Und die brauchen auch das Gefühl, dass ihre Eltern wissen, wo es lang geht. Weil die brauchen sie einfach zusätzlich als Hilfe und als sicheren Hafen. Und wenn Eltern immer nur spiegeln, mal sehen, was du so möchtest, und gar nichts vorgeben, das ist für Kinder sehr stark verunsichert.
Dann fühlen sie sich eigentlich orientierungslos, ne, mhm, in einer Welt, die ihnen sowieso sehr komplex erscheint.
Ja, und man muss sich immer klar machen, Freiheit kann man nur nutzen, wenn man mit einer gewissen inneren Sicherheit Entscheidungen treffen kann. Nutzt mir ja gar nichts, wenn ich völlig orientierungslos bin und nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Und da ist vielleicht auch ganz wichtig vom ersten Moment an, dass Eltern gemeinsame Erziehungsstile und gemeinsame Ziele verfolgen. Wir nennen das Kongruenz, also dass Eltern wirklich an einem Strang ziehen. Es nutzt nämlich auch nichts, wenn Papi immer Hü und Mami immer Hot sagt, dann ist das auch ganz schwierig für Kinder.
Das ist für die Eltern schwierig, weil das Kind sehr clever sie gegeneinander ausspielen wird. Es ist aber auch für das Kind schwierig, weil die Orientierung flöten geht.
Mhm.
Und manchmal zeigen Kinder auch sehr herausfordernde Verhaltensweisen, die, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, eigentlich dafür da sind, die Eltern dazu zu reizen, endlich mal irgendeine Vorgabe zu machen. Ne?
Mhm.
Also es ist auch,
ist das so?
Ja.
Mhm.
Und es ist auch manchmal so, dass wir Familien erleben, das hat auch manchmal kulturelle Hintergründe, das will ich jetzt gar nicht werten, aber es gibt auch durchaus Familien, in denen die Kinder unfassbar laut rumbrüllen, wenn sie irgendwas wollen, weil man erst reagiert, wenn sie so extreme Signale senden, weil der Rest einfach nicht wahrgenommen wird. Also Kinder sind ja auch ein bisschen sozusagen die spiegeln an ihren Eltern. Und wenn von den Eltern wenig kommt, dann drehen die auf. Ja. Und es ist für ein Kind auch nicht unbedingt hilfreich, wenn immer nur gesagt wird, möchtest du vielleicht mal hier rüberkommen oder so. Sondern Kinder brauchen natürlich auch diese Gewissheit, bestimmte Sachen sind einfach so. Und wir nehmen mal das Beispiel Zähneputzen, weil du vorhin gesagt hast, Bedürfnis
und
Wunsch.
Ich würde gerne noch früher eigentlich einsteigen. Ich dachte eigentlich eher so an den Moment, wenn die Kinder anfangen, so im Raum irgendwie unterwegs zu sein. Und wir kennen das alle, die gehen auf die Steckdosen los und puppeln da drin rum oder ziehen an Dingen, sozusagen, die gefährlich sein könnten. Und da ist man sicher gut beraten, man nennt das eine sogenannte Ja-Umgebung zu schaffen, dass man einfach so ein bisschen die Stolpersteine aus dem Weg räumt, also die Dinge, die wirklich gefährlich sind und wo man 100-mal Nein sagen muss, dass man einfach, also es ist für Kinder wichtig, dass es einzelne wichtige sozusagen physikalische oder aber gesetzte Grenzen gibt und die immer gleich sind und nie verrückbar sind. Aber wenn man wirklich alle 2 Minuten sagen muss, nee, nicht daran, das ist zu viel, nee, da nicht, also dann verliert auch jedes Kind den Überblick.
Sieht man, wenn man Hausbesuche macht. Es gibt Haushalte, da ist ein neues Baby reingeboren und man geht ins Wohnzimmer und dann sind da kristallene Aschenbecher oder Schalen auf dem für das Baby erreichbaren Couchtisch. Es stehen filigrane Lampen in der Gegend rum, die beim kleinsten Zug am Kabel umfallen werden. Die Stereoanlage ist in der im untersten Regal etc. pp. Das ist etwas, das ist eine Nein-Umgebung. Wenn ich da ein Baby, das anfängt, seine Umwelt zu explorieren, aussetze, dann werden die Eltern permanent sagen, nein, 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 nein. Das ist natürlich total blöd und das, glaube ich, meintest du vorhin. Mhm, genau. Die Ja-Umgebung ist eine Umgebung, wo ich alles kindersicher mache, wo mein Baby sich frei bewegen kann und wo eben bestimmte Dinge wie die Steckdose, auch wenn da der F-Schalter drin ist, und der Herd und andere Dinge, Schränke, in denen scharfe Gegenstände sind, einfach mal für das Kind nicht erreichbar sind. Oder wenn es sich dorthin bewegt, eben ganz klar dieses Signal kommt, nein, hier ist nein. So. Und das ist natürlich viel schlauer, als sich gar nicht auf das Kind einzustellen. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, alle Familien oder die allermeisten durchlaufen ja einige Jahre, wenn die Kinder klein sind, wo das Wohnzimmer etwas chaotischer aussieht und weniger durchgestylt und wo überall die Kindersachen rumfliegen. Und das ist dann ja auch in der Lebensphase okay. Also wir plädieren dafür, Ja-Umgebung. So fängt es schon mal an. Sind wir schon beim Zähneputzen?
Ja, ja, Thema, ne? Genau.
Ja, es ist so. Ich finde, das Zähneputzen ist ein gutes Beispiel. Wir sehen das bei der U8, das sind die Kinder 4 Jahre alt, nicht so selten, dass Kinder kommen, die haben wirklich keine guten Zähne. Und die Eltern sagen, ja, Zähneputzen wollte er nicht. Da wird man natürlich ganz traurig, weil Zähneputzen ist so ein klassisches Beispiel. Das Kind kann entscheiden, möchte ich die grüne oder die blaue Hose anziehen? Möchte ich dieses oder jenes Spiel sehen? Spielen? Möchte ich meinen blauen oder meinen roten Truck mitnehmen? Aber es kann nicht entscheiden, ob Zähne geputzt werden oder nicht. Und da haben die Eltern eben so, denke ich, das ist so ein klassisches Beispiel, auch die Aufgabe, von Tag 1 darauf hinzuwirken, dass, und das muss von Anfang an ja gar nicht perfekt sein und es muss auch nicht immer 2 Minuten nach Uhr sein, aber es muss dem Kind klar sein, egal was kommt, die Zahnbürste wird einmal meine Zähne putzen. Und dann ist es für Kinder ja auch so viel leichter, wenn sie wissen, ganz vorhersehbar von den Eltern, es gibt Sachen, da bin ich einbezogen, da werde ich gefragt, da kann ich Entscheidungen treffen und es gibt Momente, da sagen meine Eltern, dieses hat jetzt stattzufinden, weil es wichtig ist. Man kann auch nicht entscheiden, ob man geimpft wird als Kind. Das ist halt einfach so. Und da können Eltern durch diese Selbstverständlichkeit, ne, dass sie sagen, so, das ist jetzt so, wir managen das zusammen, entweder es ist so oder wir schaffen es zusammen, können sie dem Kind enorm helfen, selbst solche Situationen auch zu akzeptieren.
Ja, ich glaube, dafür ist ganz wichtig, dass man sich mal klar macht, so in der Entwicklung der Kinder, wann können sie überhaupt Entscheidungen treffen?
Und dazu darum wollte ich geht mal ganz kurz einhören. Ich hatte nämlich jetzt hier auch noch eine Geschichte, weil du sagst, das mit der Orientierung, das ist ja wirklich wichtig. Bei mir war es so, bevor ich selber Kinder gekriegt hatte eine sehr gute Freundin schon Kinder. Und die hat mir, als ich dann schwanger war, gesagt, oder als meine Kinder zur Welt gekommen sind, Kinder sind kleine Beamte. Oder in meinem Fall Beamtinnen. Aha. Die lieben nämlich eigentlich Regeln. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und so viele Regeln gab es vielleicht bei uns gar nicht. Deutlich mehr Regeln gab es aber bei der Tagesmutter, wo dann eins Kind nach dem anderen hinkommen ist. Also das war sehr liebevoll und sehr wertschätzend. Und das waren 3 oder 4 Kinder. Und die hatten einen festen Tagesablauf. Und meine Tochter hat mir dann stolz gezeigt, dass die Schuhe immer hier und da hingestellt werden, also ihre eigenen, und zwar nebeneinander ordentlich und die Hausschuhe anders. Und das war für sie was Tolles. Also das war irgendwie eine tolle Erfahrung, dass es diese Ordnung da gab und hat ihr auch an der Stelle ein bisschen Autonomie gegeben, uns gegenüber zu sagen, nee, wir machen das da so. Mhm. Und das ist eigentlich eine gute Sache.
Mhm. Aber nochmal zurück zu diesen Entscheidungen. Also wenn ich am Esstisch sitze und ich frage mein 1,5-, 2-jähriges Kind, möchtest du lieber die Marmelade oder möchtest du lieber den Käse aufs Brot? Das ist für das Kind ganz schwer zu entscheiden. Irgendwann weiß es, was es ihm schmeckt, klar.
Zu abstrakt, oder?
Ja, die sind noch gar nicht so weit, dass sie sich zwischen 2 Dingen entscheiden können. Also und später geht es eben weiter. Ab wann kann denn ein Kind die Folgen seines Handelns überblicken? So wie mit dem Zähneputzen. Es weiß doch gar nicht, dass das irgendwann in der Zukunft vielleicht ein Problem gibt, dass Karies irgendwie die Zähne kaputt macht. Und die Kinder leben ja wirklich im Hier und Jetzt. Und darum so wichtig, ja, Entscheidung, sie wollen unbedingt mitentscheiden und das ist super. Und ein Stück weit muss man das aber eben so bahnen, dass das Entscheidungen sind, die im keine langfristigen Konsequenzen haben. Also wie ne, das rote oder das grüne T-Shirt. Oder Kinder können auch entscheiden, wie viel sie essen, aber ja, nicht, bitte, ob es jetzt ein Mittagessen gibt oder nicht. Also so diese Dinge, dass man sich das so ein bisschen klar macht. Und das erleben wir ja sehr häufig im Alltag, dass in unserer Sprechstunde die Kinder sehr nachvollziehbar ängstlich sind, das auch gerade gar nicht schön finden, dass sie sich jetzt ausziehen sollen und wir irgendwie sie untersuchen und sei es nur das Abhorchen oder in die Ohren gucken. Und wir erleben oft, dass Eltern so lieb gemeint sagen, ach komm, wollen wir das nicht jetzt zusammen machen? Und na, also ein schlaues Kind sagt natürlich nein. Also klar, wenn es gefragt wird. Mhm. Aber viel schlimmer ist, das als Frage zu formulieren und am Ende wird das Kind eben doch dazu in Anführungszeichen gezwungen und dann wird es gemacht, obwohl es vorher von einer Entscheidung gestellt wurde. Und das ist echt schwierig. Da fühlen sich die Kinder dann verraten und verkauft. Und das sollte man sich wirklich klar machen.
Mhm. Lügen dürfen wir nicht. Wir dürfen auch nicht sagen, wenn ein Pieks kommt, das wird nicht wehtun. Mhm. Es ist viel besser zu sagen, da kommt ein ganz kleiner Pieks. Und dann ist sofort wieder gut, ja. Und was auch, weil du die Situation gerade ansprichst, die haben wir ja natürlich in der Praxis andauernd, dass Kinder sich vor irgendwas fürchten. Und tatsächlich ist es so, das muss man sich als Elternteil auch klar machen. In den ersten 2, 3 Lebensjahren hören die Kinder, wenn sie gestresst sind, nur Signalworte, nennt man das. Das heißt, wenn jetzt Eltern sagen, das ist gar nicht schlimm, das tut gar nicht weh.
Dann so, hören sie, das dann ist schlimm und das tut weh.
Dann hören die Kinder nur schlimm und weh. Mhm. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Mhm. Und da sagen wir den Eltern auch tatsächlich, versuchen sie es andersrum zu formulieren. Sagen sie, es ist gleich vorbei.
Ich bin
du
bei dir.
Du machst das toll, ich bin hier. Wir sind gleich, es ist gleich vorbei, wir sind fertig, alles gut und so. Das hilft dem Kind mehr. Und generell ist es so, dass wenn Eltern gar nichts tun, also gar nichts sagen oder gar nicht unterstützen, auf jeden Fall schlechter ist, als wenn sie es tun, auch wenn das Kind trotzdem weint. Ne? Also das, man muss manchmal Eltern richtig dazu ermutigen, weil sie selbst so erstarrt sind, ihrem Kind auch beizustehen. Und das können manche nicht, weil sie selbst so groß angespannt sind. Aber diese Fragen ständig, ne? Magst du mal herkommen? Ja, nein, hab gerade Besseres zu tun. Mhm. Ich möchte das nicht. So, das geht eben nicht. Und wenn Kinder von Anfang an wissen, es gibt so Situationen, wenn Mama oder Papa sagen, komm bitte her, setz dich hier auf meinen Schoß. Wir ziehen das jetzt hier zusammen durch. Das sendet ja ein ganz anderes Signal. Und vor allen Dingen sendet es dem Kind auch ein Signal, ich weiß, dass du das kannst. Mhm. Was Eltern, die sehr nachgiebig oder sehr abwartend sind, oft vergessen ist, dass Kinder ja registrieren, was man ihnen zutraut. Und das wiederum formt ihr eigenes Selbstwertgefühl. Wenn ich mal eine Strichliste führen müsste, wie viele Eltern auf meine Aufforderung zum Kind, geh doch mal bitte darüber und kletter auf die Liege. Was glaubst du? 50% der Eltern springen auf und heben ihr 4- oder 5-jähriges Kind auf die Liege drauf. Da sage ich immer, okay, retour, nochmal runter, das Ganze von vorne. Das gehört hier mit zur Vorsorge. Mhm. Wenn das Kind normal groß ist, möchte ich ja wissen, ob es darauf klettern kann. Und Kinder, die Erfahrung machen, dass sie permanent ihnen die Sachen abgenommen werden, die haben natürlich auch viel weniger den Eindruck, Mama und Papa trauen mir Dinge zu. Und das macht was mit Kindern und deswegen ist das nicht nur hilfreich, dieses ständige Abnehmen.
Das kommt natürlich aus so einem Bedürfnis, alle Steine schon im Vorfeld aus dem Weg zu räumen. Und als Eltern werden wir totale Experten, die möglichen Stolpersteine vorherzusehen und da sozusagen den Weg zu ebnen. Und das sieht man manchmal, dass das dann mündet auch in so nicht nur die möglichen frustrierenden Erlebnisse schon vorab abzumildern, aus dem Weg zu räumen. Wir sehen das aber auch in so einem behütenden, stimulierenden Verhalten, als Eltern einfach permanent kommentieren, oh, komm, nimm mal den roten Bauklotz, nee, jetzt den grünen, das hast du schön gemacht, nein, der fällt jetzt aber gleich runter, nee, das lass mal lieber, nee, nimm doch lieber das. Also was du jetzt gerade so gesagt hast, dieses immer abnehmen, vorwegnehmen, es schränkt einfach die Kinder total ein, selber A, kreativ zu sein, B, auch mal zu erfahren, dass Dinge nicht funktionieren, auch dass man das irgendwie, das muss man erstmal erfahren, Dinge funktionieren nicht, das ist auch blöd, das fühlt sich ganz doof an, das ist Frust, den muss ich ja auch irgendwie lernen, mal auszuhalten, also zum Stichwort Regulation, dazu haben wir auch eine Folge aufgenommen, auch das gehört zum sich regulieren, dass man so mit seinem Entdeckungsdrang der nicht immer ausgelebt werden kann oder auch mal, der dazu führt, dass Dinge nicht klappen, dass man auch mit diesen
Aber
Dingen
Aber da kann
klarkommt.
Man sich auch über seine Erfolge besser freuen. Ne? Ja. Und es ist auch so, vielleicht als weiteres Beispiel aus der Praxis, sehr, sehr häufig, dass wir 3-, aber auch 4-jährige Kinder fragen, kannst du dich denn alleine anziehen? Also vor allen Dingen so ab 4. Und dann sagen relativ viele Kinder nein. Und dann, die Eltern sitzen daneben, finden das total okay. Und dann, wenn ich dann frage, und in der Kita, wenn ihr in den Garten wollt, wer zieht dir denn die Matschehose an? Ich. Ich sage, ah, und deine Stiefel? Ich. Die daneben, die Eltern gucken schon so komisch. Okay, und wer zieht dir die Jacke an? Ja, ich. Dann habe ich gesagt, aha, da hast du Mama und Papa aber gut dressiert. Mhm. Ne? Weil das passiert wirklich, dass Eltern in ihrem Wunsch, den Kindern alles abzunehmen, sie eben regelrecht behindern. Und dann ist natürlich so eine Situation bei Tagesmutter oder im Kindergarten, wo man dann aber tatsächlich auch darauf wartet, dass ein Kind mal was tut, sogar sehr gut für die Kinder, weil sie daran wachsen können. Und wir wollen ja gerne, dass die Kinder Situationen haben, an denen sie wachsen können. Und ich glaube, hier passt das ganz gut mit dem Loben. Wir wollen ja, dass Kinder viel Lob bekommen, weil daran wird man ja auch größer. Lob tut gut, das wissen wir alle. Und Kinder brauchen auch ganz viel Lob und positive Rückmeldung. Was nicht so gut ist, das ist jetzt so eine Art wissenschaftliche Erkenntnis, ist, wenn man ständig sagt, boah, bist du toll, du bist super, du bist richtig, richtig toll, weil man davon sehr, sehr abhängig werden kann. Und dann nur noch, wenn man immerzu diese Rückmeldung bekommt, wie toll man ist, funktioniert. Während wenn jetzt ein Kind gesagt bekommt, das ist ja ein wunderschönes Bild, das du da gemalt hast. Da freut sich die Omi bestimmt richtig doll drüber. Oder, boah, du hast ja richtig toll den Tisch mit mir gedeckt. Super, ne? So, das ist ein Lob, das hat Substanz. Und da weiß das Kind, ich werde hier für meine Leistung gelobt. Und das macht was Gutes. Dass man sich vielleicht auch klar macht, wir wollen viel Lob. Es soll nicht alles, was gut läuft, einfach so durchlaufen und selbstverständlich sein, sondern das Gute soll auch wirklich hervorgekehrt werden, aber eben nicht so planlos einfach nur immer
du bist toll.
Ja, so nach dem Motto, toll, dass du auf 2 Beinen laufen kannst. Das ist wirklich für Kinder auch nicht authentisch.
Ich habe mal eine Frage dazu, weil ihr jetzt ja schon bei den 4-Jährigen seid. Mhm. Und ich fand es wirklich interessant, Charlotte, dass du gesagt hast, Eltern verpassen den Zeitpunkt, wann eigentlich Erziehung einsetzen sollte. Das habe ich auch häufig beobachtet, vielleicht auch sogar von mir selber, dass man da so ein bisschen irritiert ist, wenn man jetzt so gelernt hat im Umgang mit dem Kind, dass die Bedürfnisse des Kindes wichtig sind, dass man dann nicht merkt, wann der Zeitpunkt ist, sich mal anzugucken, ob das Bedürfnis ist oder Wunsch, genau wie du gesagt hast. Und dann gibt es ja die Phase der Trotzphase. Ich weiß gar nicht, ob das noch eine aktuelle Kategorie ist.
Ja, auch und Ärzten. Kommt auch.
Man sagt auch irgendwas von Terrible 2. Ich weiß nicht, also im Alter von 2 oder vielleicht auch 3 Jahren. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die Erzieher, also erziehende Eltern nochmal anders herausfordert.
Ja, das bringt uns alle mehr oder weniger an die Grenzen. Das ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Kindern. Wir nennen es nicht Trotz, sondern Autonomiephase. Es ist dieses Bedürfnis, alles selber zu machen. Und wehe, man hat aus Versehen den Reißverschluss der Jacke schon zugemacht oder das Brot durchgeschnitten. Das kann einfach unglaubliche emotionale Zusammenbrüche irgendwie auslösen. Und das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, okay, was steht hier überhaupt dahinter? Es ist wirklich dieses große Bedürfnis, die Welt selber zu entdecken und Dinge selber zu tun. Das führt an Grenzen. Es geht ja auch nicht, dass sie alles irgendwie selber machen können, weil sie es A noch nicht irgendwie hinkriegen oder gefertigt kriegen. Und auch bestimmte Dinge, die fallen dann ja auch auf den Roller der großen Geschwister oder womöglich auf das Fahrrad oder steigen, das geht natürlich nicht so. Und das alles, wo es eine Grenze gibt, irgendwie, wo sie irgendwie merken, okay, hier komme ich nicht weiter, führt zu großem Frust. Und in dem Alter haben Kinder keine Impulskontrolle. Die können nicht irgendwie so wie Erwachsene mit diesem unangenehmen Gefühl rational umgehen. Und das ist so wichtig, dass Eltern sich klar machen, okay, hier, mein Kind, das schreit jetzt nicht und wirft sich auf den Boden, weil es irgendwie schlecht sozusagen uns gelungen ist, dass wir es schlecht erzogen haben oder weil es mir irgendwie eins auswischen will oder irgendwie böse zu mir ist, sondern die Kinder kommen schlichtweg nicht aus ihrer Haut. Ne? Also das ist dann so, dass diese Zusammenbrüche ja ganz regelhaft kommen. Wie gesagt, bei einigen Kindern etwas heftiger und häufiger als bei anderen. Und auch da, glaube ich, sind Eltern gut beraten zu versuchen, ruhig zu bleiben. Wir sind keine Maschinen, das gelingt uns an manchen Tagen besser als an anderen Tagen. Aber vielleicht ganz ruhig zum Kind zu sagen, okay, ich verstehe, dass du hier total frustriert bist. Ich habe dein Brot durchgeschnitten. Hm? Ich biete dir hier eine Alternative. Entweder du schneidest es nochmal durch oder wir schmieren dir irgendwie ein zweites Brot oder, ne? Also da, und wenn man aber merkt, man dringt nicht durch, und das ist eigentlich eher die Regel als die Ausnahme, ne?
Genau.
Dass die so in ihren Gefühlen in dem Moment so drin sind, dann, dass man dann einfach mit den Kindern sagt, okay, im Moment kommst du nicht aus deiner Haut, wir machen hier eine Pause, wir versuchen es irgendwie gleich nochmal. Oder sag Bescheid, wenn du fertig bist. Also das ist wirklich lustig, das haben wir auch mit unserem Sohn erlebt. Dann haben wir den irgendwie einen Moment in Ruhe gelassen und dann kam der irgendwann und sagte, so, ich bin fertig. Und dann ging es weiter irgendwie. Und dann ist auch wichtig, dass man nicht nachtragend ist.
Sehr wichtig.
Ne? Sondern dass man das als entwicklungstypisches Verhalten irgendwie für sich einordnet und nicht persönlich angefasst ist und dann auch wirklich sagen kann, okay, gut, jetzt machen wir weiter.
Es geht weiter im Text.
Genau.
Und nicht, dass man dann sagt, so, und weil du dich heute so schlecht benommen hast, lese ich dir heute Abend nicht vor oder es gibt keinen Nachtisch oder so ein Quatsch.
Ja, auch total wichtig an der Stelle, dass wenn bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind, dass wir unseren Kindern das vermitteln und dass das ja auch Konsequenzen hat, aber wenn, dann unmittelbar. Dieses am Armutstisch zu sagen, du hast dich heute auf dem Spielplatz so blöd benommen, du hast dreimal irgendwie einem anderen Kind die Schaufel über den Kopf gezogen, deswegen gibt's heute Abend keinen Nachtisch. Die wissen das gar nicht
mehr. Nein,
die
wissen auch nicht, wovon man redet. Also diese, tatsächlich sollte, wenn es irgendwie geht, die Konsequenz vorher angekündigt sein. Das ist die eine Sache, die wichtig ist. Es ist ja auch eine Konsequenz und keine Strafe. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind am Tisch sitzt und ballert das Essen runter oder ein Glas, und dann würde man sagen, du, bitte lass das sein, wir schmeißen nicht mit Essen oder wenn das runterfällt, dann haben wir hier Scherben und treten uns das in die Füße. Kann man jetzt je nach Alter erklären oder auch nicht erklären. Also lass es bitte sein. Dann, und das, dann sagt man dem Kind, wenn du das nochmal machst, dann ist das, muss ich das Essen wegpacken oder dann bekommst du kein Glas, sondern einen Becher aus Plastik. Wie auch immer. Irgendwas, was damit zu tun hat. Und dann ist eigentlich der eigentlich entscheidende Moment, ist, wenn das Kind das dann ausprobiert, was geschieht, wenn es das trotzdem tut, was ich dann tue. Ich kann dann nämlich anfangen rumzuschreien und sagen, ich habe dir doch gesagt, du sollst das lassen und beim nächsten Mal ist aber wirklich Schluss oder so.
Dann der Standard.
Ist der Standard. Das Kind lernt, da geht was. Mhm. Ne? So.
Diese Grenze
oder
ist verhandelbar.
Man sagt, man bleibt, und das, wenn man das übt, kann man das in 9 von 10 Fällen schaffen. Oder man bleibt total cool und sagt, okay, deine Entscheidung. Mach das, was man angekündigt hat und ist überhaupt nicht aufgebracht und überhaupt nicht verärgert und hat das gar nicht persönlich genommen. Das lernen Kinder, dass wenn sie für das unerwünschte Verhalten etwas angekündigt wird und das vorhersehbar auch eintritt, dass das nicht so angenehm ist, ja? Und dass man diesen Machtkampf nicht gewinnen wird. Und das ist was, das ist zwar vordergründig jetzt erstmal anstrengender, als einfach so die See zu durchschippern, aber es trägt natürlich Früchte, wenn das Kind älter wird und weiß, Mama und Papa meinen mit Nein, Nein. Die sagen das nicht so oft, aber wenn, dann ist das substanziell so. Mhm. Und wenn ich dann da wahnsinnig aufdrehe oder was weiß ich, was alles anstelle, komme ich damit nicht zum Ziel. Das verändert ja das Verhalten und nicht irgendwelche drakonischen Strafen oder jemand, der 7-mal total duldsam war und dann völlig die Fassung verliert und wie ein Vulkan ausbricht und womöglich noch körperlich wird. Mhm. Also dieses sich selbst irgendwie, dass man selbst als relativ cooler, sage ich mal, und vorhersehbarer Partner in dieser Konstellation auftritt, ist für die Eltern tatsächlich sehr hilfreich, wenn auch nicht einfach. Ne?
Nicht einfach, genau. Da wollte ich einmal ganz kurz als Anwältin hier aller Eltern sagen, das ist, ich glaube, die meisten Eltern wissen das, genau wie ich das gewusst habe, und man schafft es wirklich nicht immer, das durchzuhalten.
Nee, letztlich aber man kann es aber üben.
Ja, letztlich aber auch, weil das manchmal, man selber weiß ja, wenn das Kind jetzt nichts isst, dann wird es eben nachher Hunger haben. Ja. Oder wir sind jetzt hier gerade zu Besuch bei, wir wollen nicht den ganzen Tag crashen oder so. Also da gibt es immer Gründe, aber es ist schon völlig richtig und ich finde, du hast das super erklärt, Claudia, wie man da vorgehen sollte.
Aber es ist auch okay, wenn man nicht immer, also es sollte vorhersehbar sein und man sollte möglichst irgendwie gleiche Reaktionen in diesen Situationen zeigen. Aber wenn man halt die Nerven verliert, ist das in Ordnung, weil ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man authentisch bleibt.
Ja.
Also wir, dass man keine Erziehungs, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Maschine ist, sondern dass wir Menschen mit Gefühlen und auch, sag mal, Dingen sind, die unseren Alltag irgendwie bestimmen, und dass wir Eltern unsere Grenzen haben und dass man Kindern auch wirklich sagt, okay, in diesem Fall ist mein Bedürfnis jetzt hier echt gecrasht und auch ich habe Bedürfnisse und hier ist meine Grenze und so. Und
das so
ist
würdest du das natürlich nicht formulieren.
Nein, natürlich würdest du nicht so formulieren,
aber auch als Mensch. Und du könntest auch sagen, es tut mir leid, dass ich so laut geworden bin. Das kann man sagen zu seinem Kind.
Ja, wenn es eben nicht gelungen ist.
Ich habe die Nerven verloren.
Genau, dass man im Anschluss ehrlich bleibt.
Da hast du was angesprochen, wo mir noch wichtig ist zu sagen, sehr wohl ist es in Ordnung zu sagen, du, ich war so sauer, ich bin auch aus der Haut gefahren. Es tut mir jetzt im Nachhinein leid. Ich werde mir mehr Mühe geben, nächstes Mal ruhiger zu bleiben. Was man bitte als Eltern immer sehr gut versuchen sollte zu vermeiden, sind Äußerungen wie, oh, jetzt bin ich aber echt enttäuscht. Jetzt bin ich aber echt total traurig, dass du das so und so machst. Weil das ist etwas, was Kindern richtig wehtut. Also,
weil es ihnen Schuld, ein Schuld
ist, moralische Erpressung.
Also, das ist ganz fiese Erpressung. Also, das sollte man tunlichst vermeiden. Sagen, dass man sich über ein Kind freut, sagen, dass man sich geärgert hat, alles. Aber bitte nicht dieses, oh, jetzt ist Mami aber traurig. Oder jetzt ist Mami aber echt enttäuscht. Also, sowas bitte nicht. Das ist ganz gemein. Das macht auch nichts Gutes mit Kindern.
Und das hat nichts damit zu tun, authentisch zu sein. Authentisch meint einfach, ich darf mich auch mal ärgern irgendwie, ne? Und dass die Kinder merken irgendwie, okay, jetzt hat Mami auch eine Grenze erreicht irgendwie. So.
Wo wir bei den Not-to-do sind.
Ja, genau.
Bitte nicht das Bett oder das Essen instrumentalisieren als Erziehungsmittel. Sowas ist ungut.
Also
erstens wollen wir, dass die Kinder sich sehr wohlfühlen.
Es gibt keinen Nachtisch oder du gehst heute...
Oder du musst ins Bett, weil... Wir wollen ja, dass die Kinder sehr gerne in ihrem Bett gehen. Und wenn wir denen beibringen, das Bett ist etwas, ein Objekt der Strafe, dann darf man sich nicht wundern, dass die Kinder da nicht rein wollen.
Zu den Don'ts gehört vielleicht auch... dass man sich bemüht, keine Vergleiche zwischen Geschwistern anzustellen und zu sagen, ey, das kann echt nicht sein, dass du hier immer irgendwie ausrastest und so wütend wirst an dieser Stelle. Das hat deine Schwester nie gemacht. Das hilft ja niemandem so. Und es schafft nur wirklich ein Klima des Nichtverstandenwerdens, Nichtgesehenwerdens mit den eigenen Bedürfnissen ist einfach total ungerecht. Und Gerechtigkeit ist eben auch was ganz Wichtiges, was Eltern so ein bisschen im Hinterkopf immer haben müssen.
Wollen wir noch sagen, dass es Erziehungsberatungsstellen gibt?
Ja.
Dass es empfehlenswerte Erziehungsratgeber gibt?
Oh, da bin ich ja gespannt.
Ja, also wir sind ja so ein bisschen ältere Kaliber. Wir sind immer noch so Jasper Juhl und René Lago-Fans. Finden wir auch heute noch sehr gelungen. Aber Charlotte,
also
du hast ja
Erziehungswissenschaftler, die wirklich super Bücher geschrieben haben.
Ja, die kenne ich auch noch. Remo Lago heißt der, glaube ich.
Ja, genau. Jasper Juhl. Und dann hast du aber jetzt während der Recherche doch ja ein sehr interessantes, neueres Buch aufgetan.
Ach, es gibt ganz viele gute Sachen.
Ich weiß,
ne?
Aber also, wir können ja nicht alle empfehlen.
Ja, also es gibt gerade ein Buch, was auf den Bestsellerlisten ist. Das heißt Die Erziehungsdolmetscherin. Und es ist so nett, weil es einfach die Entwicklung der Kinder in den Blick nimmt und was Kinder in diesen einzelnen Entwicklungsphasen emotional, rational schon können und was nicht. Und warum manches, was wir so von unseren Kindern uns wünschen, nicht gelingen kann, weil wir noch nicht so weit sind. Und finde ich, ist so eine ganz, auf so einer Handlungsebene eine schöne irgendwie, ja, so ein schöner Ratgeber.
Dass man sein Kind besser versteht und auch weiß, vieles ist normal.
Ja, und
wenn man den Hintergrund kennt, dann kann man auch besser darauf reagieren.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch durchaus Familien, die gut klarkommen mit dem Step. Elternprogramm. Das gibt es zwar auch als Kurs, aber da gibt es auch Bücher für, also sozusagen Autodidakten, dass man das als Familie selber machen kann. Und durchaus hilfreich, weil es auch auf den Bedürfnissen und Emotionen des Kindes fußend eine konsequente und überschaubare, sage ich mal so, Erziehung propagiert, wo Eltern sehr viele praktische Tipps auch bekommen.
Also,
Step heißt das.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir dieses Thema einfach hier nochmal auch in den Blick nehmen, weil anders als vielleicht vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, Eltern sich heutzutage ja aktiv entscheiden für bestimmte Erziehungsstile, sich aktiv entscheiden für bestimmte familiäre Konstrukte und ihnen so wichtig ist, die Dinge richtig zu machen und einfach so viele Informationen vorliegen. Und vielleicht sollte man am Ende dieser Folge sich nochmal darauf besinnen, was unsere gemeinsamen Ziele sind, was wir am Anfang ja gesagt haben, dass wir wirklich selbstbewusste, empathische junge Menschen erziehen möchten, die sich gut in Gemeinschaft einbringen, die aber auch ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht irgendwie gut vertreten können.
Aber die auch die Bedürfnisse anderer wahrnehmen können.
Und so viel nochmal zu bedürfnisorientiert, dass eben in so einem familiären Gefüge alle ihre Bedürfnisse haben dürfen, aber eben auch diese Bedürfnisse der Kinder, dass man einfach immer mal hinguckt, warum ist mein Kind jetzt gerade bockig, wütend, nicht kooperativ, was steckt da eigentlich dahinter?
Und das Regeln und klare Vorgaben, Grenzen, Orientierungshilfen auch Bedürfnisse des Kindes darstellen. Mhm. Und dass Eltern Mut haben dürfen, ihre Kinder zu erziehen. Und nicht erwarten sollten, dass Kinder sich selber erziehen, weil das auch zu einer sehr starken Verunsicherung des Kindes führen kann.
Ja, sehr richtige Worte, Claudia. Ich will nur noch hinzufügen, liebe Eltern, wir machen nicht alles richtig, aber wir versuchen es jeden Tag, das wieder gut zu machen und besser zu machen. Vielen Dank euch beiden.
Danke,
tschüss. Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.